12 Festgenommene bei Razzien in 6 Bundesländern. Was ist dir denn bisher über diese hochgenommene Gruppierung, über diese Struktur bekannt?
Also alles, was uns an Informationen vorliegt, deutet darauf hin, dass die Struktur, mit der wir es da zu tun haben, sehr ähnlich den Strukturen ist, die wir in den vergangenen Jahren auch als sehr bekannte rechtsterroristische oder im Verdacht des Rechtsterrorismus stehenden Strukturen gesehen haben, nämlich die sogenannte Gruppe Old School Society und Revolution Chemnitz, zum Teil auch der Gruppe Freital. Das sind Zusammenschlüsse von Neonazis und Rechtsextremen, die sich von dem althergebrachten Kern der neonazistischen, militanten neonazistischen Szene in der Bundesrepublik deutlich unterscheiden. Darin, dass ihre mutmaßlichen Mitglieder eben keine langjährige politische Sozialisation in der militanten neonazistischen Szene zurückgelegt haben, wie das etwa bei Combat 18 und anderen Gruppierungen oder Brigade 8 etc. der Fall ist, sondern dass Leute sind, die sich im Nachgang der Formate rassistischer Mobilisierung seit 2015, 16 quasi im Turbo-Durchlauf radikalisiert haben und die sich gefunden haben, offenkundig über Kommunikationswege und Chat-Zusammenhänge, vielleicht auch über Treffen, zunächst sozialisiert worden sind über Bürgerwehren. Ja, also es ist sehr deutlich, dass die jetzt festgesetzten Mitglieder oder mutmaßlichen Mitglieder dieser Vereinigung vorher sich im Kontext von rechtsextremen Bürgerwehren bewegt haben, Soldiers of Odin beispielsweise. Das heißt, da haben gewalttätige, auch vigilantistisch orientierte Selbstermächtigungsprozesse stattgefunden von Leuten, die die Auffassung vertreten, jetzt sei es Zeit zuzuschlagen. Und insofern gehört, glaube ich, das, was wir jetzt gesehen haben, diese Gruppe in diese Reihe.
Wenn wir das vielleicht auch ideologisch einordnen und vielleicht auch da gucken, wie sind Ähnlichkeiten oder Unterschiede zu dem, was wir bisher können. Zu den Motiven ist ja berichtet worden, es ging erstmal darum, Politiker, Asylsuchende und Muslime auf die Schläge zu verüben und Anschläge auf Moscheen sollen geplant gewesen sein. Könnte auch man meinen, das ist die klassische Motivlage des gegenwärtigen militanten Rechtsextremismus. Fällt dir noch was auf, was diese Motivlage betrifft oder wie würdest du das kontextualisieren?
Ja, es ist schon sehr auffällig, dass in diesen Kreisen ja nicht nur erst bei der jetzt festgesetzten Gruppe, sondern auch bei den Gruppen zuvor, also Old School Society und Revolution Chemnitz und anderen, es eine sehr intensive Bürgerkriegsrhetorik gibt. Das heißt, man hat die Vorstellung davon, dass man Anschläge auf Muslime oder politische und weltanschauliche Gegner verübt, die so massiv sind, dass sie ein bürgerkriegsähnliches oder bürgerkriegsartiges Szenario hervorrufen, in der dann wiederum die extreme Rechte als Bewegungsformation, als Ordnungsfaktor auftritt. Man kann das als Hirngespinst abtun, man kann es aber auch als das bezeichnen, was es ist, nämlich dass seit 2015, 16 sich sehr unterschiedliche rechtsextreme Gruppen ermächtigt fühlen, sozusagen in einen Modus zu schalten, in dem ein Wechselspiel zwischen Angriff und Verteidigung sozusagen dazu aufruft, faktisch eine Art rassistisch motivierten Bürgerkrieg zu entfachen. Das heißt, die Rhetorik, die wir in der extremen Rechten haben, die auf der einen Seite vor der gesellschaftlichen Spaltung warnt und sie auf der anderen Seite vertieft, diese Rhetorik radikalisiert sich in einem sehr schnellen Vorlauf in Bürgerkriegsszenarien, in denen dann, und das ist überhaupt nicht neu für die extreme Rechte, eine gewalttätige, bürgerkriegsartige Auseinandersetzung über Rassenkampf das politische System sozusagen in Frage stellen will. Und das scheinen die Leitmotive auch hier in diesem Fall zu sein. Also wir haben ja, will doch nochmal daran erinnern, dass wir ja 2016, 17 eine intensive Diskussion geführt haben, jedenfalls in Fach- und Expertinnen- und Expertenkreisen, was es denn zu bedeuten hat, dass aus der Neonazi-Szene heraus sogenannte Bürgerwehren gegründet wurden. Die sind dann Streife gelaufen, haben sich irgendwelche Westen übergestreift und haben da, ich sag jetzt mal, auf der operativen Ebene ihre Kleingärten beschützt, aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir es mit Personen zu tun haben, die das Gewaltmonopol des Staates sich selbst enteignen und sagen, wir schützen uns und unsere Gesinnungsgenossen bzw. Die Weißen eben selbst und gehen auch in eine Art, gehen nicht nur defensiv vor, sondern gehen auch in eine Art Kampfoffensive und sind auch kampf- und bereit, diese gewalttätigen Auseinandersetzungen zu suchen und auch zu führen. Und dieses vigilantistische Muster sozusagen der Dezentralisierung der Gewaltakteure, das scheint ein Vorlauf der jetzigen Strukturen gewesen zu sein.
Nun sind wir ja auf diese Gruppierung überhaupt erst aufmerksam geworden durch die Nachrichten, die es gegeben hat, eben durch die Razzien, die es gab und dass halt eben ja es einen Zugriff gab durch den Generalbundesanwalt. Man kann sagen, in diesem Fall haben die ermittelnden Behörden und die Bundesanwaltschaft relativ schnell reagiert. Im September soll sich diese Gruppierung gegründet haben, im Februar, jetzt wird sie hochgenommen, bevor sie erste Anschläge ausführen konnte. Wie ist denn das Agieren der Ermittlungsbehörden deines Erachtens hier einzuordnen?
Da muss man sehr genau hingucken und dann wird man feststellen, dass die Generalbundesanwaltschaft seit längerer Zeit sich selbst eine sehr niedrige oder niedrigere Eingreifschwelle bei rechtsterroristischen oder mutmaßlich rechtsterroristischen Vereinigungen und Straftaten verordnet hat. Also vor wenigen Jahren, also vor allen Dingen vor der Zeit des NSU, hat man das alles sozusagen sehr langwierig bearbeitet. Inzwischen hat man verstanden, dass die althergebrachten Sozialisations- und Verlaufswege, die zu eventuell terroristischen Anschlägen oder Straftatenstrukturen führen, sich auch verändert haben. Ich habe ja schon gesagt, dass wir es im Grunde genommen mit einer zweigleisigen Situation zu tun haben. Wir haben auf der einen Seite eine althergebrachte, extrem gewaltbereite und motivierte Neonazi-Szene von Leuten, die einen hohen Organisations- und Weltanschauungsgrad haben und eben auch Erfahrungen haben, darin Konspirativität real umzusetzen. Das betrifft dann solche Strukturen, die ich schon genannt habe, wie Feld von Combat 18 und so weiter. Und wir haben auf der anderen Seite Strukturen, die im Entstehen sind, die sich binnen Monaten radikalisieren, konstituieren, finden, bei denen es keinen organisationssoziologischen oder sozialisatorischen langen Vorlauf in der neonazistischen Szene gibt, sondern die sich aufgrund von äußeren Ereignissen, aufgrund von Gruppendynamiken, zum Teil auch über Messenger-Dienste vernetzen, dann radikalisieren und sehr schnell bereit sind, auf einer sehr hohen Ebene der Anwendung von Gewalt einzusteigen, jedenfalls was ihre Planungen angeht. Jetzt muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, was die Frage der Verurteilungen angeht, denn der Paragraph 129a ist ja zunächst erst einmal, das ist der Paragraph, der den Terrorismus regelt, beziehungsweise Mitgliedschaft oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Dieser Paragraph eröffnet den Ermittlungsbehörden sehr weitgehende Befugnisse. Ja, also das ist ein Paragraph, mit dessen Hilfe umfangreiche Observationen, Telefonabhörungen und so weiter möglich sind. Ob es dann tatsächlich auch zu einer Verurteilung dieses Personenzusammenschlusses als terroristische Vereinigung kommt, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ja, also auch hier muss man sagen, die Generalbundesanwaltschaft steigt sehr hoch ein mit einem sehr hohen Tatvorwurf, die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Ob es dann am Ende tatsächlich dazu kommt, muss man sehen. Und man muss natürlich auch sehen, auf der operativen Ebene hat dieser Personenzusammenschluss, also diese Gruppe S, offenkundig, jedenfalls aus der Perspektive der Organisationssoziologie von Gewaltorganisationen, nahezu naiv gehandelt. Also wer glaubt, er könne sich über einen Messenger-Dienst darüber austauschen, wie man sich Waffen beschafft oder dass bei einem Treffen von mehr als 10 Personen besprechen, da gibt es also offenkundig sozusagen einen Gap, ja, zwischen den operativ-taktischen Fähigkeiten und der Erfahrung, der politischen operativ-taktischen Erfahrung der in Rede stehenden Personen und ihren Planungen. Also ja, wenn ich plane, in 10 Städten Moscheen mit 10 Männern anzugreifen, dann kann ich das nicht am Küchentisch planen. Ja, so, also ich will damit nicht sozusagen das verteidigen, sondern ich will darauf aufmerksam machen, dass es da sozusagen eine Lücke gibt, ja, zwischen der Frage der Größe der Pläne und der Logistik, die dafür notwendig ist, beziehungsweise auch der Konspiration, die dafür notwendig ist, um solche Pläne tatsächlich in die Tat umzusetzen. Und in der Vergangenheit, bei den klassisch terroristischen Gruppen, haben wir das anders gesehen. Die haben einen extrem hohen logistischen und operativen Aufwand getrieben, um ihre Pläne zu schützen und dann am Ende tatsächlich auch in die Tat umzusetzen. Also zum Beispiel beim NSU oder aber auch bei anderen rechtsterroristischen Gruppen war das der Fall. Bei diesen Gruppen, die wir jetzt gesehen haben, die haben auf der logistisch-operativen Ebene nach geradezu, jedenfalls wirkt es so, vorsichtig ausgedrückt, wirkt es so, zum Teil nach geradezu naiv gehandelt. Das ändert an der Gefährlichkeit, an dem Radikalisierungsverlauf nichts. Ja, das muss man ganz deutlich sagen. Es ändert an der Gefährlichkeit im Radikalisierungsverlauf nichts. Es gibt eine hohe Gewaltbereitschaft, es gibt eine hohe Motivation, tatsächlich zu solchen Gewalttaten zu greifen, aber das steht in einem offenkundigen Missverhältnis zu der logistisch-operativen Erfahrung, die diese Strukturen und Gruppen haben. Und das unterscheidet sie von anderen terroristischen Gruppen der Vergangenheit. Das macht sie aber auch sehr viel schwerer einzuschätzen. Also früher war sehr schnell klar, Leute, die zu bestimmten Formen der Gewalttaten sich verabreden und organisieren, die haben einen organisatorischen Vorlauf in einer neonazistischen Szene. Die haben über Jahre Demonstrationen besucht, Rechtsrockkonzerte besucht, sind weltanschaulich gefestigt, sind entsprechend in Strukturen vernetzt und eingebunden. Nichts davon ist bei den in Rede stehenden Gruppen hier der Fall. Ja, das sind also Leute, die eben keinen langen Vorlauf in der Neonazi-Szene haben, dort vielleicht auch nicht bekannt sind, dort vielleicht sogar belächelt werden, aber deren extreme Gewaltbereitschaft, deren extreme Radikalisierung, von der geht die Gefahr aus.
Nun gibt es ja noch ein brisantes Detail in dieser ganzen Geschichte, die jetzt hochgekommen ist, nämlich, dass im jetzigen Fall in Nordrhein-Westfalen ein Verwaltungsbeamter der Polizei festgenommen worden ist, der eben zu dieser rechtsterroristischen Gruppe gezählt wird. Und das ist ja insofern brisant, als dass es ja kein Einzelfall ist, sondern auch was uns aus den letzten Fällen immer wieder bekannt geworden ist. Wenn wir zum Beispiel denken an das rechte Netzwerk in der hessischen Polizei, Stichwort NSU 2.0, wenn wir an das Hannibal-Netzwerk denken, in dem auch Polizisten beteiligt gewesen sind. Wie ordnest du das denn ein, dass hier auch immer wieder Polizeibeamte auftauchen?
Ja, nun muss man erstmal vorsichtig fragen, welche Rolle hat die in Reden stehende Person gespielt. Also wenn ich das richtig überblicke, geht es hier um, ist er Verwaltungsmitarbeiter der Polizei und es geht um die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Also er ist nicht der Kopf dieser Vereinigung. Nichtsdestotrotz muss man natürlich fragen, und das ist ja auch eine gegenwärtige Debatte weit über die Fachwissenschaft hinaus, woran es liegt, dass es offenkundig in Teilen der Sicherheitsbehörden Milieus und Segmente gibt, für die rechte und rechtsautoritäre Politikangebote sehr attraktiv sind. Da gibt es ja seit langem eine sehr intensive Diskussion, die hat viel zu tun mit der Frage, welche gesellschaftliche Anerkennung erfährt die Polizei oder welche gesellschaftliche Entwertung erfährt die Polizei, aber auch wie sozusagen wird auf gesellschaftliche Konfliktlagen reagiert. Also es gibt ja in Teilen der Polizei die Wahrnehmung hinsichtlich der Frage des Verhältnisses zwischen der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Migranten und Migrantinnen auf der einen Seite und der Wahrnehmung von Migrantinnen und Migranten als Straftäter oder ausschließlich als Straftäter. Es gibt eine Debatte über rassistisch motivierte Kontrollmechanismen, die von der Polizei ausgeführt werden, etc. Das heißt, offenkundig gibt es eine in Teilen der Polizei vorhandene Affinität zu rechten und rechtspopulistischen Politikangeboten. Und das bedarf dringend der gesellschaftlichen Diskussion, wenn man den Eindruck hat, wenn man den Eindruck gewinnt, dass es Milieus innerhalb der Sicherheitsbehörden gibt, die da eine Affinität haben.
Ich würde abschließend gerne nochmal einen Aspekt aufgreifen, den du jetzt immer wieder angebracht hast, nämlich, dass der Unterschied bei sozusagen diesen jetzigen jüngsten rechtsterroristischen Gruppierungen ist, dass sie einen geringeren Vorlauf haben, dass die Radikalisierungsvorläufe, dass die viel schneller ablaufen und dass die Leute, die sich da zusammentun, dass die nicht unbedingt zum Kern militanter neonazistischer Organisierung gehören. Da eben nochmal ein Blick auf die andere Seite. Eben, ja, hast du einen Eindruck davon, was das sozusagen tatsächlich dann für diesen organisierten rechtsextremen militanten Kern irgendwie macht? Also wie gehen kameradschaftsmilitante Kameradschaftsszene und eben diese Zusammenhänge auch aus dem NSU-Komplex und da laufen ja auch viele Fäden zusammen. Wie geht da eine Szene damit um, dass offensichtlich ist sozusagen jetzt Menschen gibt jenseits der eigenen Szene, die ja sowas aber aufgreifen?
Naja, also ich glaube, das kann man relativ klar damit beantworten, zu sagen, man sieht sich in einem Vorabendmodus und das nicht erst seit gestern. Ja, also seit 2015, 16 hat man in diesem Milieu den Eindruck, es könne nicht mehr lange dauern, bis das politische System der Bundesrepublik Deutschland implodiert. Wenn es nicht implodiert, dann muss man nachhelfen. Also der Mobilisierungsmodus und der Naherwartungsmodus, es könne nicht mehr lange dauern, bis es zu dem von diesen Gruppen auch tatsächlich erhofften Bürgerkrieg kommt, der ist durchaus vorhanden.